Wir schauen ins Alte Testament, wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel und ja, vielleicht kann man so ein bisschen darüber staunen, wie Gott mit Menschen seine Geschichte macht. Man fragt sich vielleicht auch, warum ändert Gott immer mal wieder seine Vorgehensweise, dass er mit Israel so ganz unterschiedliche Wege geht. Nach der Zeit der Richter geht es dann mit Königen weiter. Das ist ungefähr so wie die verschiedenen Zeitabschnitte in der Heilsgeschichte Gottes. Da gibt es irgendwann mal die Zeit des Gesetzes, dann die Zeit der Gnade und wie die ganzen Abschnitte so heißen. Warum macht Gott das? Nun, das Leben der Menschen läuft unter verschiedenen Gegebenheiten ab. Und egal wie die Rahmenbedingungen sind, immer wieder wird deutlich, dass der Mensch von sich aus den Weg zurück zu Gott nicht findet. Egal wie die äußeren Bedingungen sind, der Mensch findet nicht zum Heil in Gott. Es sei denn, dass Gott sich ihm in Gnade zuwendet und der Mensch zum Glauben an Gott findet. Und auch das ist unter den verschiedensten Gegebenheiten möglich, ob mit oder ohne Gesetz oder unter der Zeit des Gewissens oder mit und ohne König. Der Mensch braucht diesen Glauben an Gott, um dann auch in Gott Heil zu haben. Gestern haben wir aus 1. Samuel Kapitel 9 und 10 gelesen. Samuel und Saul lernen sich kennen, so mal ganz knapp zusammengefasst. Wir müssen noch ein klein bisschen in Kapitel 10 weiterlesen, bevor wir auf Kapitel 11 kommen. Kapitel 10, 17 bis 27. Da geht es darum, dass Saul öffentlich ja berufen oder bekannt gemacht wird. Macht das auch heute wieder so? Moin. Macht das auch heute wieder so, dass wir erst einmal mal den Bibeltext lesen. Vielleicht mit der ein oder anderen Anmerkung dazu, was den Text angeht, die Übersetzung angeht, und dann gehen wir da nochmal Vers für Vers durch, wie die Geschichte damals abgelaufen ist. Also, wir steigen ein, 1. Samuel Kapitel 10, Vers 17. Samuel rief das Volk zu Yahweh nach Mizpah, und er sprach zu den Söhnen Israel: So spricht Yahweh, der Gott Israels, ich führte euch Israel aus Ägypten. An der Stelle ist manchmal noch die etwas längere Ergänzung: Euch, die Söhne Israels, führte ich aus Ägypten. Ich rettete euch aus der Hand Ägyptens, aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Aber ihr verachtet heute euren Gott, der euch rettete aus all eurem Bösen und Notmachenden. Ihr sagte zu ihm: Denn einen König setze über uns. Und jetzt stellt euch vor Yahweh auf nach euren Stämmen und nach euren Tausenden. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten. An anderer Stelle wird hier überliefert: Er ließ die Ältesten Israels herantreten. Und jeder von diesen Ältesten steht dann stellvertretend für einen Stamm oder repräsentiert so einen Stamm. Dann ist das hinterher mit dem Losen etwas einfacher, als wenn da, wer weiß wie viele tausend Leute stehen. Das Los traf den Stamm Benjamin. Achso, die Sache mit dem Losen, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Es wird nicht im Detail beschrieben, wie das gemacht wurde. Aber so ein paar kleine Hinweise finden wir nachher noch, wenn es um das Los geht. Vers 21, er ließ den Stamm Benjamin herantreten nach seinen Sippen, und das Los traf Matri, und das Los traf Saul, den Sohn Kisch. Sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Sie fragten Yahweh weiter: Ist noch ein Mann hierher gekommen? An der Stelle zwei verschiedene Übersetzungen, gehe ich gleich bei der Betrachtung des Verses nochmal drauf ein. Ist noch ein Mann hierher gekommen oder ist der Mann hierher gekommen? Yahweh aber sprach, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Sie liefen hin und griffen ihn dort. Er stellte sich in die Mitte des Volkes und er überragte alles Volk von seiner Schulter nach oben. Samuel sprach zu dem ganzen Volk, seht ihr, wen Yahweh sich erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Und das ganze Volk schrie vor Freude und sprach, es lebe der König. Samuel sagte dem Volk das Gesetz des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor Yahweh nieder. Samuel schickte das ganze Volk fort, jeden in sein Haus. Auch Samuel ging in sein Haus nach Gibea. Und die Kriegsschar der Tapferen ging mit ihm, denen Gott ihr Herz angerührt hatte. Aber die Söhne eines Nichtsnutzigen sagten, was kann der uns helfen? Und sie verachteten ihn und sie brachten ihm nicht die Gabe. Aber er war wie taub. Samuel hat sich mit Gott besprochen, mit ihm diskutiert über das Problem des Königswunsches. Und nachdem Samuel Klarheit bekommen hat von Gott, lässt er dann das Volk zusammenkommen. Er ruft das Volk vor dem Herrn zusammen. 1. Samuel Kapitel 8, Vers 4. Da sind es wohl die Ältesten des Volkes, die die Forderung vorgetragen haben, wir wollen auch einen König haben. Und jetzt wird das ganze Volk versammelt, um den König, um Saul öffentlich bekannt zu machen oder zu berufen. Mizpah bot sich als ein Ort einer solchen Versammlung an. Das war einer der Orte, wo die Stiftshütte oder Teile davon zumindest aufgestellt waren. Betont wird, dass Samuel das Volk zu dem Herrn hin, zu Yahweh ruft. Es findet ein Gottesdienst statt, ein Gottesdienst besonderer Art. Und es soll deutlich werden, dass von dem ganzen Volk der König erbeten oder gefordert wird. Es ist nicht irgendeine Eigenmächtigkeit von Samuel, ich erfinde jetzt einen König oder ein paar wenige Leute, die sich da was ausdenken, sondern es soll deutlich werden, das ganze Volk will das so haben. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes oder dieser Volksversammlung steht die ermahnende Predigt. Im Auftrag Gottes spricht Samuel zu dem Volk, so spricht der Herr oder so sagt Yahweh. Ja, leidenschaftlich ist die Botschaft an das Volk gerichtet. Da ist davon die Rede, was Gott Gutes getan hat für das Volk. Ich möchte am liebsten sprechen von Evangelium, von froher Botschaft, von der Botschaft der Liebe Gottes. Denn so hat sich Gott um sein Volk gekümmert. Aus Ägypten rausgeholt, durch die Wüste gebracht. Ja, 40 Jahre Kreisverkehr ist auch nicht ganz so einfach. Und dann endlich ans Ziel gebracht. Hier ist nicht mehr von dem Land Kanaan die Rede, sondern es ist von dem Land Israel die Rede. Volk und Land sind inzwischen miteinander verbunden. Schon jetzt wird eigentlich deutlich, dass Gott sein Volk gerettet hat aus der Hand aller umliegenden Völker oder Königreiche, auch wenn es die noch gibt und die auch noch immer Stress machen oder Ärger. Aber die Völker drumherum können nur so viel tun oder so viel Schaden anrichten, wie Gott es zulässt. Gott wirft seinem Volk Undank vor gegen ihn als Retter. Ihr verachtet heute euren Gott, der euch rettete. Und wenn dann der Satz weitergeht, aus all eurem Bösen und Notmachenden hat er euch gerettet. Da ist nicht nur an das Böse gedacht, das die Ägypter Israel angetan haben oder was Israel erlitten hat. Es ist auch an das Böse gedacht, das Israel Gott angetan hat. Es ist an das Böse gedacht, das in Israel selbst drinsteckt. Auch da rettet Gott sein Volk heraus aus all dem, ja, womit sich das Volk selbst große Not macht. Wir sind ja auch manchmal ganz gut da drin. Wir glauben an Jesus, wir leben mit Jesus und stellen uns selber ein Bein, indem wir irgendwo ungehorsam sind oder nicht auf das Wort hören und denken, ah, gestern im Gottesdienst, da ging es mir so gut, da komme ich heute mal ohne Gott aus und schon geht's wieder rückwärts. Aber aus dem, was da an Verkehrtem vielleicht in uns auch noch drinsteckt, holt uns der Herr heraus. Heute, so heißt es in diesem Satz, im Vers 19, und da hinein in diese aktuelle Zeit, richtet der Prophet oder Samuel seine ermahnenden Worte. Das wiegt deshalb so schwer, weil eigentlich Gott der König in Israel ist, der so viel für sein Volk tut. Und jetzt klingt das wie eine trotzige Antwort aus dem Volk, denn wir wollen einen König haben. Du kannst sagen, was du willst, wir tun, was wir wollen. Wir wollen einen König haben. Dann wird das Volk aufgefordert, sich vor den Herrn zu stellen, entweder das ganze Volk oder aber die Repräsentanten des Volkes, damit das Los entscheidet, wer König werden soll. Auch an der Stelle wird wieder deutlich, es liegt alles in Gottes Hand. Wie das Losergebnis aussieht, das bestimmt Gott. Da ist der Wunsch vom Volk, wir wollen den König haben. Aber die Entscheidung, wer König wird und wie die Geschichte weitergeht, das kommt von Gott. Die Entscheidung trifft Gott. Vers 20, das Los traf. Leider ist ja vergessen worden aufzuschreiben, wie die das genau gemacht haben. Wie gesagt, später kommen wir nochmal auf das Losen zu sprechen. Das Los trifft vom Wort her oder von den Begriffen her. Ursprünglich geht es darum, wilde Tiere einzufangen oder dann auch eine Stadt erobern. Und dann wendet sich allmählich die Begriffsbedeutung dahin, getroffen werden vom Los. Zusammenfassend kann man das so formulieren. Wer durch das Los oder vom Los getroffen ist, kann sich dieser Entscheidung Gottes nicht entziehen. So wie ein gefangenes Tier oder wie eine eroberte Stadt. Das Los hat getroffen. Gott bestimmt, Gott verfügt, Gott lenkt die Dinge nach seinem Plan und Willen. Und das Volk steht hier dabei, sozusagen als Zeuge. Das Volk erlebt, wie Gott mit dem Los zeigt, wie es weitergeht. Das Los traf Saul. Gott bestätigt hier also, was er zuvor schon dem Samuel mitgeteilt, geoffenbart hat. Gott bestätigt hier vor dem Volk, was Samuel und Saul schon wussten. Warum wird Saul nicht gefunden? 22, er hat sich versteckt. Was ist der Saul für eine seltsame Figur? Er überragt alle, aber ansonsten ziemlich zurückhaltend. Hat er es mit der Angst zu tun gekriegt oder warum versteckt er sich? Fühlt er sich überfordert von dem, was jetzt auf ihn zukommen könnte, was Gott mit ihm vorhat? Er hat sich versteckt bei den Geräten, also nicht beim Hausrat, sondern eher bei den Waffen. Derselbe Begriff wird auch in 2. Chronik 34, Vers 12 verwendet, die Geräte. Da geht es aber um Musikinstrumente. Also der Begriff ist da auch in unterschiedliche Richtungen zu verstehen. Eben beim Vorlesen des Textes habe ich schon mal darauf hingewiesen. Einerseits heißt es in dem Text, Moment, ich muss gerade gucken, war das der hebräische Text oder der Text der Septuaginta? ist der Mann auch wirklich gekommen? Weil sie finden ihn erstmal nicht. Und dann machen sie auf die Suche und entdecken ihn. Die andere Textüberlieferung fragt, ist noch ein Mann hierher gekommen? Um einfach mal Umschau zu halten, ist vielleicht nicht noch ein anderer da, der noch einen Kopf größer ist oder eine Nummer breiter oder stärker. Und am Ende zeigt sich, es ist kein anderer da, nur dieser eine. Das Los hat den Richtigen getroffen, es landet bei Saul. An der Stelle ging mir so ein klein bisschen durch den Kopf, auch wenn ich schon aufs Ende von der Sauls-Geschichte ein wenig mal Ausschau halte. Der Unterschied zwischen David und Saul. In Verbindung mit David, in Verbindung mit beiden, könnten wir uns jetzt mal bildlich eine Leiter vorstellen. Eine Leiter, auf der man raufklettert oder aber auch runter. Bei David haben wir eher eine Leiter, auf der er heruntersteigt, eine Demutsleiter. Wir finden das bei David an verschiedenen Stellen, dass er klein und gering sein möchte. Ich erinnere an die Begebenheit, wo die Bundeslade nach Jerusalem geholt wird und der David vor der Lade hertanzt. Sogar seine Frau macht sich über ihn lustig. Wie kann das sein, dass ein König so vor dem Volk tanzt? Und auch an der Stelle sagt er, ich möchte am liebsten noch kleiner, noch geringer werden, damit Gott größer wird. Ganz anders im Blick auf Saul. Hier hat er sich versteckt. Kapitel 15, Vers 12, also gar nicht so weit danach. Saul hatte sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. Bei Saul haben wir eher so eine Hochmutsleiter, wo er nach oben steigt. Er möchte noch größer sein, noch höher herausragen. Ganz am Anfang scheinbar Niedrigkeit, vielleicht aus Schüchternheit oder Angst oder was auch immer. Er hat sich versteckt, aber er blieb nicht in dieser Demutshaltung, in dieser Niedrigkeit, sondern er wollte groß werden, und als er dann einen Kampf gewonnen hat, richtet er sich selbst ein Siegeszeichen auf, dass an seinen Namen gedacht wird, dass die Erinnerung an ihn nicht verblasst, dass er der Nachwelt erhalten bleibt. Wir lesen das an verschiedenen Stellen in der Schrift, wo jemand diese Hochmutsleiter raufsteigt, er verliert die Bodenhaftung, und es kommt dann oftmals zu einem bösen Absturz. Leider hat so ein Mann wie Saul bis in die heutige Zeit viele Nachfolger. Dass es auch in der heutigen Zeit Leute gibt, die lieber die Hochmutsleiter raufsteigen, als auf der Demutsleiter sich klein machen und sich vor Gott beugen. Wir wollen uns das selbst immer wieder neu mal fragen, auf welcher Leiter bin ich unterwegs? Möchte ich groß dastehen? Möchte ich, dass in 100 Jahren noch vom Prediger Müller erzählt wird? Oder ist es mir lieber, wenn ihr mich nächste Woche vergessen habt? Also mich als Person dürft ihr gerne vergessen, aber bitte nicht das Wort. Und wenn es gelungen ist, da ein bisschen was vom Wort weiterzugeben in eure Herzen hinein, dann ist alles prima. 23. Die Leute griffen ihn. Also man hat den Saul da beim Gerät gefunden. Er wird gegriffen. Das klingt ja fast so, als würde man ihn mit Gewalt da rauszerren und irgendwo hinstellen. Aber dann heißt es direkt auch, aber er stellte sich in die Mitte des Volkes. Naja, wenn ihr mich schon gefunden habt, wenn ihr mich schon hier rausholt, dann stelle ich mich auch hin und jetzt bin ich es. Da wandelt sich etwas. Und dann ist das Volk in großer Begeisterung, oder wie will man die Erregung nennen, und es erschallt der Ruf, es lebe der König. Vielleicht hat auch das bei dem Saul dazu beigetragen, hör mal da, alle sind so begeistert am Rufen, na gut, dann stelle ich mich mal hin und dann mache ich mal. Wenn das ganze Volk so schreit vor Begeisterung, da ist es manchmal schwierig für andere, nüchterne Argumente noch vorzubringen. Wenn die Menge am Johlen ist, dann gelingt es kaum noch, normal zu reden oder nüchterne Argumente vorzubringen. Mir ging auch durch den Kopf die Sache damals in Ephesus, was war das, der Schmiedeaufstand. Groß ist die Diana der Epheser. 2 Stunden lang haben sie da gebrüllt. Und dann steht an einer Stelle, die meisten wussten gar nicht, warum sie da sind und warum sie brüllen. Und das ist ungefähr so, wie wenn heute eine Demo irgendwo ist. Ja, so kann man vielleicht auch ein Volk manipulieren. Man muss nur die richtigen Leute haben, die Stimmung machen. Und dann geht auf einmal was in eine Richtung, wo man sich hinterher fragt, huh, was ist denn jetzt passiert? Vers 25, das Gesetz des Königtums wird bekannt gemacht. Es werden ganz verschiedene Begriffe verwendet, die wir mit Gesetz übersetzen. Oder Rechtsspruch oder Verordnung oder Regel, ganz unterschiedliche Begriffe. Mishpat ist hier das Gesetz des Königtums. Daneben gibt es, wie hieß das andere, Chuka, die Vorschriften, die Kultvorschriften für die Passafeier, für die Art und Weise, wie die Priester ihre Arbeit zu tun haben. Der Begriff Torah ist geläufig. Andere Wörter sprechen von der Ermahnung der Eltern oder das Gesetz der Eltern, Erziehung durch die Eltern, dann aber auch die Wortverkündigung durch die Propheten, auch mit Autorität gesprochen, als von Gott gültig gegeben in sein Volk hinein. Hier nun beim Gesetz des Königtums, ja, so eine Art Verfassung, vielleicht kann man von einer Art Grundgesetz sprechen, ein Vertrag zwischen Volk und König. Wie das geregelt wird, wie das Volk sich dem König zuzuordnen hat, aber auch wie der König mit dem Volk umgeht. Samuel schreibt das Ganze auf in ein Buch bzw. eine Rolle. Das Ganze wird niedergelegt, dokumentensicher am Heiligtum aufbewahrt, damit man sich immer wieder daran erinnern kann, dass man nachprüfen kann, was hat er damals aufgeschrieben? Wie sind die Regeln für Volk und König? Und danach ging jeder in sein Haus. Auch Saul ging in sein Haus. So ein paar archäologische Sachen lasse ich jetzt einfach mal weg. Und dann wird noch erwähnt, dass eine besondere Gruppe von Leuten mit ihm geht. Ein Heer, wie wir das heute kennen, gab es damals noch nicht. Kampfestüchtige Männer, so könnte man vielleicht sagen, die sich ihm angeschlossen haben. Besonders aber wird erwähnt, es sind solche, denen Gott das Herz angerührt hat. Was da bei denen passiert ist, wird im Detail nicht erwähnt. Aber die, denen Gott das Herz angerührt hat, die halten sich zu Saul, gehen mit ihm. Für den Anfang seiner Königsherrschaft eine erfreuliche Sache. Saul ist umgeben von Leuten, denen Gott das Herz angerührt hat. Und wenn man dann in der Bibel so ein bisschen nachliest, was kann Gott mit Menschen machen, deren Herz er angerührt hat, wo das Herz offen ist für das Reden und für das Handeln Gottes, da können tolle Sachen zustande kommen. Am Anfang hat Saul solche Leute um sich. Später sieht das wohl irgendwie anders aus. Auch dann, wo er die Hochmutsleiter raufkraxelt und dann so seine eigenen Ideen durchdrückt. Wenn Gott unser Herz berührt unser Herz anrührt oder öffnet, dann werden wir feinfühlig für das Handeln Gottes oder für Hinweise, die er uns gibt. Dann kann Gott uns gebrauchen. Das Wichtige ist, dass unser Herz berührt ist. Mal als Kontrastprogramm, Gemeinde im Neuen Testament, Gemeinde in Korinth. Von der Gemeinde wird gesagt, dass sie ganz, ganz viele Geistesgaben hatte. Alles Mögliche war vertreten. Aber das Vorhandensein von vielen Geistesgaben sagt noch nichts über die Reife der Gemeinde aus. Bei Korinth ist sogar so, die haben viele Gaben, aber in Kapitel 3, der Saul muss wieder anfangen, Milch zu füttern, anstatt Siegerländer Schwarzbrot oder irgendwas in der Art. Also da waren zwar Gaben vorhanden, aber keine geistliche Reife. Nur mal so als Nebenbemerkung, das ist durchaus möglich, dass auch in der heutigen Zeit Gaben vorhanden sind und da Verschiedenes veranstaltet wird. Boah, da werden Leute gesund, da kann man in fremden Sprachen reden und was sonst so passiert. Aber das sagt noch nichts aus über die geistliche Reife. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, das kann auch nur äußere Schaumschlägerei sein. Wenn das Herz nicht getroffen ist, wenn nicht wirklich das Herz von Gott geleitet wird. Deshalb wollen wir eher auch darauf achten, dass der Herr mit seinem Wort unser Herz treffen und prägen kann. Und manchmal sind es dann auch die ganz kleinen Leute, mit denen Gott seine Geschichte machen kann. Nicht unbedingt die, die sensationell geistbegabt sind. Vers 27, die Söhne eines Nichtsnutzigen werden hier erwähnt. Die Söhne des Belial. Die Übersetzung des Wortes Belial ist hier ein bisschen schwierig. Die Söhne eines Nichtsnutzigen, eines niederträchtigen Menschen. Zusammenfassend kann man vielleicht so sagen, es sind Menschen, die vor Gott und Menschen erfolglos sind. Oder die unnütz sind. Dinge machen, die man eigentlich nicht gebrauchen kann. Ich habe so ein paar Stellen, da werden solche Nichtsnutze genannt. Es sind Menschen, die gottfeindlich oder auch gesellschaftsfeindlich leben und mit dem, was sie ins Volk hineinbringen, die Ordnungen nicht nur durcheinander bringen, sondern auch kaputt machen. In diesem Ort Gibea, Heimat von Saul, da hat es solche gegeben, Richter Kapitel 19, 22 und auch Kapitel 20, 13. Damals waren es Homosexuelle, die das Ganze durcheinander brachten. Und es gab dann eine ziemlich schlimme Zeit in diesem Ort. Wir lesen an anderer Stelle davon, da gibt es einen Prozess gegen Naboth, dessen Weinberg konfisziert wird. Und damit das funktionieren kann, werden auch solche nichtsnutzigen Leute aufgestellt, die Zeugen sein sollen, aber die nur das erzählen, was andere unbedingt hören wollen. Wieder an anderen Stellen ist von neidischen Soldaten die Rede, die mit ihrem Verhalten eher schaden als zum Sieg führen. Zusammenfassend, solche Nichtsnutze, das sind Menschen, die das Königtum oder die gesellschaftliche Ordnung untergraben. Und dann geht's rückwärts, dann geht's den Bach runter. Wie hat Salomo geschrieben, gibt nichts Neues unter der Sonne. Das, was es damals gab, wird heute vielleicht mit anderer Farbe, heute in rosa oder in bunt, wiederholt. Saul aber, er war wie taub. Er tut so, als hätte er nichts mitgekriegt, als hätte er nichts gehört. Verrät dieses Schweigen wieder einmal etwas von seiner Unsicherheit oder aber ein Ausdruck von Weisheit? Es wird im Text hier nicht weiter angesprochen oder erklärt. So wird in diesem Zusammenhang also Saul öffentlich berufen, öffentlich bekannt gemacht. Der Wunsch, einen König zu haben, entspringt dem Undank des Volkes Gott gegenüber, man könnte auch sagen, dem Unglauben des Volkes. Aber die Entscheidung, wer es dann wird, die wird von Gott allein getroffen. Am Ende dieses Kapitel 10, da stellt sich uns schon die Frage, ach, wie geht das jetzt weiter mit dem Königtum in Israel? Wird es jetzt besser oder wird es schlimmer? Was kommt? Dann steigen wir noch ein in Kapitel 11. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr schielen. Vor dem Mittagessen sollte ich mit Kapitel 12 fertig sein. Mal gucken, ob uns das gelingt. Die Kapitel 11 bis 15 im 1. Samuel-Buch berichten von Saul. Saul, der Retter. Und der Einstieg, Kapitel 11, 1 bis 15, das Volk spricht sein Ja zu dem von Gott Erwählten. Ich lese zunächst mal wieder den Text und dann gucken wir so ein bisschen noch rein in das, was da aufgeschrieben ist. Nahasch, der König der Ammoniter, kam herauf und er lagerte bei Jabesh Gilead. Und alle Männer von Jabesh sagten zu Nahasch, schließe mit uns einen Bund und wir werden dir dienen. Nahasch aber, der Ammoniter, sprach zu ihnen, so schließe ich einen Bund mit euch. Jedem von euch soll das rechte Auge ausgestochen werden. Und ich lege damit Spott auf ganz Israel. Die Ältesten in Jabesh sprachen zu ihm, lass uns Ruhe 7 Tage und wir senden Boten ins ganze Gebiet Israel. Und wenn kein Retter zu uns kommt, dann werden wir zu dir hinausgehen. Die Boten kamen nach Gibea oder nach Sauls Gibea und sie erzählten die Worte vor den Ohren des Volkes. Das ganze Volk erhob seine Stimme und sie weinten. Und siehe, Saul kam hinter den Rindern vom Feld. Und Saul sprach, was ist mit dem Volk, dass sie weinen? Und die Männer erzählten ihm die Worte der Männer von Jabesh. Und es drang der Geist Gottes in Saul, andere Wiedergabe, der Geist des Herrn, also der Geist Jahwehs, drang in Saul beim Hören jener Worte, und sein Zorn entbrannte sehr. Er nahm ein Gespann Rinder, teilte sie in Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels durch die Hand der Boten mit den Worten, wer nicht auszieht hinter Saul und hinter Samuel, so wird es seinen Rindern geschehen. Und es fiel der Schrecken Jahwehs auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann. Er musterte sie bei Besek, und es waren die Söhne Israels 300.000. Die Septuaginta und lateinische Übersetzungen, die sprechen hier sogar von 600.000. Und die Söhne aus Juda waren nochmal 30.000, beziehungsweise nach der Septuaginta 7.000. Ich habe keine vernünftige Erklärung dafür gefunden, warum die Zahlen mal so oder mal anders sind. Irgendwo einen einzelnen Buchstaben im Hebräischen tauschen, macht aus der 300 keine 600. Muss ich einfach offen lassen, warum diese unterschiedlichen Zahlen genannt werden. Auffällig ist auch, dass später dann davon die Rede ist, dass bei dem Saul 600 Mann sind. Da ist von Tausendschaften die Rede, so dass man auf vielleicht 300.000 oder 600.000 kommt, aber gemeint sind nur die 300 oder 600. Organisiert als eine Tausendschaft. Warum der Name so heißt, lassen wir einfach mal stehen. Wir stellen fest, da bewegt sich was in Israel und viele kommen, um sich mustern zu lassen. Vers 9 lesen wir weiter. Sie sagten zu den Boten, die gekommen waren, so sollt ihr sagen zu dem Mann von Jabesch, also zu den Bürgern in der Stadt. Morgen wird für euch Rettung sein bei der Hitze der Sonne. Und es kamen die Boten und teilten es den Männern in Jabesch mit und sie freuten sich. Die Männer von Jabesch sagten jetzt zu dem König, der sie da belagert, morgen werden wir zu euch herauskommen und ihr werdet an uns tun, wie alles gut scheint in euren Augen. Und es geschah am Morgen. Saul stellte das Volk auf in 3 Abteilungen und sie kamen in die Mitte des Lagers während der Morgenwache. Und sie schlugen Ammon bis zur Hitze des Tages. Und es geschah, die übrig gebliebenen zerstreuten sich und dort blieben nicht 2 zusammen übrig. Das Volk sprach zu Saul, wer hat gesagt, soll Saul König über uns sein? Gebt die Männer her und wir werden sie töten. Saul aber sprach zu dem Volk, nicht ein Mann wird an diesem Tag sterben. Interessant ist, dass an der Stelle die Septuaginta überliefert, Samuel aber sprach zu dem Volk, nicht ein Mann wird an diesem Tag sterben. Denn heute hat Yahweh Rettung an Israel erwiesen. Und Samuel sprach zu dem Volk, hier haben wir dann tatsächlich Samuel, er sprach zu dem Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen, dort werden wir das Königtum erneuern. Und das ganze Volk ging nach Gilgal und dort machten sie Saul zum König. Und Samuel salbte ihn vor dem Herrn oder vor Yahweh in Gilgal. Und sie brachten dort Heilsopfer dar vor Yahweh. Und Saul freute sich dort sehr und alle Männer Israels. Es wird auf unterschiedliche Weise berichtet oder beschrieben, wie König zum Saul wird, ja. Wie Saul zum König wird. Da ist einmal die Begegnung, Saul kommt zum Samuel bei diesem Festessen und am nächsten Morgen wird er ganz alleine schon mal gesalbt. Dann die Begegnung, wie wir sie eben hatten. Und jetzt hier noch einmal, dass sie dann in Gilgal zusammen sind. Und hier wird er dann offiziell als König eingeführt. Zuvor, haben wir gestern gehört, wird er erst einmal als Fürst genannt, weil ja der eigentliche König Gott ist. Also ganz unterschiedliche oder mehrere Schritte, wie Saul zum König wird. Da gibt es dann wieder auch schlaue Leute, die sagen, daran erkennen wir, der Bericht ist zusammengesetzt von verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Quellen und wir haben hier die Tradition unterschiedlicher Heiligtümer. Das Heiligtum in Mizpah, der Wohnort Sauls in Gebea oder das Heiligtum in Gilgal. Und jeder Ort hat seine eigene Tradition entwickelt und die 3 Traditionen, die werden dann in einem Bericht zusammengemixt und daraus kommt dann so eine komische Geschichte. Wenn man das Handeln Gottes nicht wirklich wahrnehmen will, dann muss man sich so etwas erfinden. Aber ich denke, Gott hat das bewusst so in dieser Schritt-für-Schritt-Abfolge passieren lassen, weil Israel hatte noch keinen König und jetzt wird da ganz was Neues eingeführt. Und damit es dann auch tatsächlich zustande kommt, macht Gott das in diesen 3 Phasen oder 3 Etappen. Gucken wir uns die Versen nochmal an. Nahasch, ein uns heute nicht mehr genauer bekannter König, der Ammoniter. Wenn wir dann in die spätere Geschichte Israels reingucken, das könnte ein König sein, mit dem David befreundet war, also in späteren Jahren, dass die Ammoniter und Israel miteinander befreundet waren. Die Ammoniter stammten von einem Sohn Lots ab. Die Geschichte können wir da im Alten Testament mal nachlesen, wie das da zustande gekommen ist, diese ganze Verwandtschaftsverhältnisse. Die Ammoniter spielen jedenfalls öfters eine Rolle bei den ganzen Kämpfen Israels mit den Völkern drumherum. Die Einwohner von Jabesh Gilead waren mit den Benjaminiten verwandt. Und vielleicht auch deshalb, dass die nach diesem Ort Gibea, wo Saul zu Hause ist, Boten geschickt haben, wir brauchen Hilfe. Nahasch belagert diesen Ort und die Bewohner bieten an, mache oder schließe einen Bund mit uns. Da geht es nicht um einen Vertrag, wie sagt man heute, auf Augenhöhe, gleichberechtigte Vertragspartner, sondern da geht es eher darum, dass der Stärkere dem Schwächeren diktiert, wie die Bedingungen sind. Und die Bewohner sagen dann tatsächlich, wir nehmen das an, wir wollen dir dienen. Voller Hohn und Spott antwortet Nahasch, und wir lesen hier, er will nicht nur diesen einen Ort, er will ganz Israel erobern, unterwerfen, wie auch immer. In seiner vermeintlichen Überlegenheit gewährt er den Leuten 7 Tage Ruhe. 7 Tage Zeit, dass sie Ausschau halten können, ob irgendwo einer ist, der ihnen vielleicht hilft. Sie senden Boten in das ganze Gebiet Israels. Von, wie war das hier, Jabesch bis nach Jerusalem sind ungefähr 80 Kilometer Luftlinie. Der ICE damals war genauso unpünktlich wie unser heute. Hubschrauber gab es auch noch nicht. Also wären die Boten sehr lange unterwegs gewesen, hin und zurück. Ob das in 7 Tagen zu schaffen ist, zu Fuß, weiß ich nicht. Also, die Boten werden hauptsächlich in die nähere Umgebung geschickt, zu den Stämmen um Jabesch Gilead drum herum, um vor dort Hilfe zu holen. Ja, als die Leute da hören, was da passiert ist, Angst und Schrecken, Panik, das ganze Volk am Weinen. Und dann kommt Saul von der Feldarbeit nach Hause, hinter den Rindern her. Er ist wieder seiner normalen Arbeit irgendwie auf dem Hof seines Vaters nachgegangen. Als er nach Hause kommt, hört er das Volk weinen und fragt, was ist hier los? Und jetzt könnte man denken, ja, jetzt hört der Saul davon, was passiert ist. Er schließt sich auch an und versinkt in Trauer und fängt auch an zu weinen. Nee, wie schlimm, was sollen wir jetzt noch machen? Aber ganz im Gegenteil, wir lesen, da geriet der Geist des Herrn über Saul und er kommt da in Wallung, sein Zorn wird erregt. Ja, es kommt immer wieder mal vor, dass das Volk Gottes in große Not gerät. Nicht nur in der Zeit des Alten Testaments, das passiert auch heute, dass das Volk Gottes in große Not kommt. Und dann kommt es auf unsere innere Stellung an, wie wir in solchen Notzeiten klarkommen. Ob wir resignieren und in Tränen zerfließen, oder aber ob wir durch den Glauben an unseren Herrn gestärkt sind und in seiner Kraft in so einer Notsituation uns verhalten können, damit umgehen können. Von sich aus wäre Saul wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, den Leuten in Jabesch zu Hilfe zu kommen. Wer bin ich schon? Aber hier wird er ja vom Geist Gottes bewegt. Und da tut sich dann etwas. Nicht nur hier, auch an anderen Stellen werden Boten ins Land geschickt, um Hilfe zu holen. Und dann lesen wir Vers 7, dass der Schrecken des Herrn auf das Volk kommt. Also auch die anderen im Volk werden irgendwie von Gott berührt, angerührt, dass sie sich dann aufmachen, sich zusammentun, um zu Hilfe zu eilen. Die kommen, sie sammeln sich bei Besek, das liegt ein paar Kilometer entfernt von Jabesch, weit genug von dem Ort entfernt, um sich dort heimlich treffen zu können, aber auch nah genug an dem Ort dran, um dann so einen nächtlichen Überfall durchziehen zu können. Achso, hier an der Stelle haben wir dann, glaube ich, den Hinweis auf die, was war das, Vers 8. Hier ist wieder von den 300.000 die Rede, Moment. Da gibt es aber dann, welche Überlieferung war das? Septuaginta oder lateinische Übersetzung, dass da so ein paar Nullen gestrichen werden und dann auf einmal nur noch 300 übrig bleiben. Also, Treffpunkt weit genug weg, um sich heimlich treffen zu können, aber nah genug, um so einen nächtlichen Überfall durchziehen zu können. Da steht er in Vers 9, und sie sagten den Boten, also das Volk als Ganzes oder die, die sie versammelt haben, sagen, wir kommen. Da steht nicht Saul sagt, der doch eigentlich der Tonangebende sein sollte. Nicht Saul allein, hat er so wenig Autorität, so wenig Durchsetzungskraft. Alle zusammen sagen den Boten, gebt Bescheid, morgen kommt Rettung. Die Bewohner von Jabesch sagen dem belagernden König, wir werden zu euch herauskommen. Das ist eindeutig zweideutig. Wir werden zu euch herauskommen, um uns euch zu unterwerfen. Oder aber wir werden zu euch herauskommen, um euch eins drüber zu geben. Das steht jetzt da nicht drin, sondern nur, wir kommen. Vers 11, Saul stellt das kämpfende Volk geschickt auf. Hier zeigen sich scheinbar strategische Fähigkeiten bei ihm. Die Leute, die er zur Verfügung hat, werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und dann gibt es einen nächtlichen Gewaltmarsch, um dann plötzlich und unerwartet beim Sonnenaufgang am Ort des Geschehens anzukommen und den Angriff starten zu können. Ein heftiger Kampf. Moment, wo war das hier? Die übrig gebliebenen, man könnte auch übersetzen, die Überlebenden, sie werden zerstreut und zwar dermaßen, dass kaum zwei zusammenbleiben. Also da geht richtig was auseinander. Vers 12, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Toller Satz. Aber genauso erlebt es der Saul hier. Ihm ist etwas gelungen und schon ist ihm die Begeisterung des Volkes zugewandt. Und da melden sich einige zu Wort, die sich noch daran erinnern, da gab es doch welche, die wollten nicht, dass Saul König wird. Wo sind sie? Gebt sie heraus. Wir wollen jetzt mal Lynchjustiz üben. Saul aber sprach versöhnliche Worte. Oder war es tatsächlich Samuel, wie es die griechische Übersetzung überliefert? Ich bin an der Stelle auch nicht ganz sicher, ob man den hebräischen, den masoretischen Text oder den anderen, den griechischen Text, höher bewerten soll. Es fällt jedenfalls auf, wenn im Neuen Testament Paulus aus dem Alten Testament zitiert, in vielen Fällen, vielleicht auch in den meisten Fällen, zitiert Paulus die Septuaginta, nicht den masoretischen Text. Von daher bin ich nicht ganz sicher, welche Überlieferung da die bessere oder die richtigere wäre. Vielleicht hier beides zusammen, Saul und oder Samuel, weil der Saul traut sich nicht alleine was zu machen, sondern er hat ja vorher eingeladen, Leute kommt, wir brauchen da was. Dem Saul und dem Samuel sollt ihr nachlaufen oder hinterher gehen. Es fühlt sich noch nicht so stark, so sicher, dass er sagen kann, ich alleine, sondern er nimmt den Samuel immer noch mit dabei. Auch hier versöhnliche Worte. Vielleicht hat sie Saul gesprochen, weil der Samuel ihm erklärt hat, lass das mal lieber mit dieser Lynchjustiz. Hier wird erkannt, wer wirklich geholfen hat. Der Sieg war Gottes Tat. Er, Gott, hat die Rettung geschenkt. Das war nicht der Saul und die paar Leute, die mit ihm unterwegs waren. Bei der Gelegenheit hier geht es nicht um ein kleines Scharmützel, was gewonnen wurde, sondern ein Sieg über diesen ammonitischen König, und der hatte dann im Weiteren Signalwirkung. Samuel fordert das Volk auf, nach Gilgal zu gehen oder zu kommen, um dort das Königtum zu erneuern. Bisher hatte Gott Saul erwählt und die Erwählung dem Samuel bekannt gemacht. Dann hatte Samuel das Königsgesetz vorgetragen und da war ein Mann gefunden worden, der um eines Hauptes Länge alle überragte. Aber er war immer noch nicht als König eingesetzt. Das kommt jetzt, wo Samuel das Volk auffordert, nach Gilgal zu kommen, um dort den König wirklich einzusetzen. Der Vorschlag zu einer solchen gottesdienstlichen Versammlung kommt nicht von Saul, sondern von Samuel. Er hat immer noch die geistliche Führung oder vielleicht sogar die ganze Führung im Volk. Noch ist er Samuel in Amt und Würden. Als Abschluss, und dann machen wir glaube ich erstmal ein Päuschen, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum oder das Königreich erneuern. Erneuern. Da gibt es schon etwas, was aber noch einmal gefestigt werden soll. So etwas können auch wir heute immer mal wieder gebrauchen. Wenn wir auf unserem Glaubensweg unterwegs sind mit dem Herrn. Dass wir immer mal wieder unsere Glaubensbeziehung erneuern oder festigen. Nein, das heißt nicht, dass du dich noch ein drittes und fünftes Mal bekehren musst. Das passiert einmal. Aber hin und wieder, dass wir so ein Ereignis haben, wo wir diesen Entschluss, Jesus zu folgen, neu bekräftigen. Vielleicht, indem man an einen besonderen Ort geht, wo man besonders etwas mit Jesus erlebt hat, um es da nochmal vor dem Herrn, vielleicht auch vor der Gemeinde zu bezeugen, dir will ich gehören, dir will ich folgen, dir will ich dienen. Wir brauchen hin und wieder solche Ermutigung, dass unser Glaube immer fester wird und wir in Treue dem Herrn folgen. Das kann die Feier des Herrenmahls sein, wo wir an grundlegende Dinge unserer Erlösung erinnert werden. Ich zum Beispiel habe mir seit ein paar Jahren angewöhnt, zweimal im Jahr Geburtstag zu feiern. Den biologischen und den geistlichen. Wobei der zweite ist mir inzwischen wichtiger als der andere. Der andere sagt mir ja nur, wie alt ich schon bin. Nee, aber dieser zweite Geburtstag, der wird mir immer wichtiger, einfach um diese Beziehung zum Herrn an so einem Tag auch neu zu feiern, zu bekräftigen. Danke für das Heil, das du mir schenkst, und dabei will ich bleiben. Vers 15 heißt es ganz knapp, das ganze Volk macht mit, das ganze Volk geht nach Gilgal und dort findet dann die eigentliche Inthronisation von König Saul statt. Das Volk macht dort Saul zum König, vor dem Herrn. Ja, solche großen Entscheidungen oder Ereignisse, die sollten nicht im Gefühl bleiben, ach, war das heute ein schöner Tag, sondern solche großen Entscheidungen, die dürfen vor Gott gefeiert werden in einem Gottesdienst, in einer Festversammlung. Und hier lesen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal etwas von den Gefühlen von Saul. Er freut sich auch. Gut, Schlussbemerkung noch zu den Leuten von Jabesch, denen hier geholfen wurde. Die haben das später nicht vergessen. Denn als Saul ums Leben gekommen ist und man seinen Leichnam da irgendwo an der Stadtmauer gehängt hat, da sind es diese Leute von Jabesch, die da hingehen, den Leichnam holen, um ihn ehrenvoll zu bestatten.